Diese Sonderfolge wird exklusiv von der BSH Hausgeräte GmbH unterstützt.
Der Kunde kauft sich eine neue Küche und sagt, naja, der alte Kühlschrank ist erst 6 Jahre alt, den stelle ich mir in die Garage für den Sommer für Getränke. Und dann wundert man sich, wieso der Stromverbrauch nicht sinkt, obwohl man sich ein energiesparendes Gerät kauft. Nein, ich behalte das alte Gerät und betreibe es ja weiter.
Welche Gemüsearten lege ich in den Kühlschrank? Lege ich die Eier in den Kühlschrank und so weiter? Was, oder wo steht die Butter? Das ist doch jetzt die Story, die wollen wir nochmal auflösen.
Aber er hat ein anderes Gebrauchsverhalten, also er läuft öfter und das ist am Anfang für Konsumenten ungewohnt, weil sie glauben, ach, der läuft so oft, der ist ja ganz komisch gegenüber alten Gerät.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
Da sind noch andere. Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Profis und für Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Guten Morgen, Gerard.
Guten Morgen, lieber Sascha. Ich begrüße dich. Ja, heute geht's mit einer weiteren Sonderfolge weiter. Bist du schon ein bisschen aufgeregt oder?
Aufgeregt bin ich nicht. Aufgeregt bin ich höchstens, ob meine Stimme durchhält. Sollte man das vielleicht hören. Ich bin so ein bisschen leicht angeschlagen. Mein Körper ist der Meinung, er möchte eine Grippe ausbrüten und ich bin seit 4 Tagen konsequent dagegen.
Ja, komm, trink einen Tee und dann läuft das schon.
Das kriegen wir schon. Wir kriegen das schon hin.
Ja. So, ja, worüber reden wir heute? Machen wir es kurz und knackig, dass wir hier zum Punkt kommen, ja. Es ist eine Sonderfolge der BSH.
Und wir nennen sie Eiskalte Enthüllungen mit Heimo Eder.
Heute reden wir wahrscheinlich übers Kühlen, Sascha, oder? Was meinst du?
Ja, natürlich. Also wir hatten ja schon eine Kühlen-Folge, aber natürlich nicht jetzt so eine Spezialfolge.
Und mit Profi,
natürlich, ne? Haben wir einen Profi uns wieder eingeladen.
Absolut, wir haben dazu einen Gast. Der Gast heißt Heimo Eder. Er ist Head of Product Management Cooling Europe bei der BSH. Und den stellen wir natürlich gleich vor. Heimo ist später zuständig dafür, die Party-Playlist zu befeuern, weil auch Heimo, und das weiß ich, ist der Meinung, die besten Feten finden in der Küche statt. Da können wir sehr gespannt sein, was da dazu kommt. Und am Ende wird er wahrscheinlich verraten, wie der Kühlschrank richtig eingeräumt wird, Sascha. Ne? Das hatten wir schon mal angeteasert, dass wir darüber mal sprechen wollen. Und heute haben wir den richtigen Gast, der uns das mal erklären kann.
Das ist eine gute Idee. Wir hatten ja einen Profi für den Geschirrspüler und jetzt haben wir nochmal einen Profi für den Kühlschrank. Sehr gute Idee.
So machen wir es. Absolut. So, für wen machen wir diese Sonderfolge der Küchenliebe? Für Küchensuchende, für Küchenprofis, für Küchenanfänger und für alle, die Spaß an Küchen haben. Warum es sich lohnt, bei dieser Folge bis zum Schluss dran zu bleiben, das verrät uns gleich unser Gast. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Lasst uns ein Abo da, damit ihr uns nicht verpasst. Wir erscheinen im 4-wöchigen Rhythmus. Lieber Sascha, würde ich sagen, wir schalten rüber nach München. Herzlich willkommen, lieber Heimo Eder.
Guten Morgen, ihr zwei aus München.
Guten Morgen. Wir freuen uns, dass du dabei bist.
Genau, herzlich willkommen. Ja, lieber Heimo, stell du dich doch bitte einmal kurz vor. Was haben die Hörer und Hörerinnen, Küchenliebenden heute zu erwarten? Wer ist die Person Heimo Eder und was machst du bei der BSH?
Also auf jeden Fall können die Zuhörer heute mal die coolste Folge erwarten, die es seit lange bei euch gegeben hat. Allein schon wegen der Produkte. So coole Produkte habt ihr wahrscheinlich schon lange nicht mehr gehabt. Ich selbst bin seit fast 20 Jahren bei der BSH. Ein Großteil der Zeit im Kältebereich, wie es so bei uns so schön heißt. Und seit 10 Jahren für das Produktmanagement für Kälteprodukte in Europa zuständig. Bedeutet, ich beschäftige mich damit, was die Konsumenten, was auch die Küchenhändler rund um das Thema Kälte benötigen. Ich beschäftige mich mit den Bedürfnissen unserer Konsumenten, mit den Bedürfnissen unserer Küchenfachhändler und wir machen daraus die besten Produkte, die es dann im Markt gibt.
Ja, Sascha, wir haben uns mit dem ganzen Thema Kühlen ja schon mal beschäftigt in der Folge 16. Und der Kühlschrank ist ja, ich sag mal, eines der wichtigsten Geräte, die wir so haben in der Küche, ne? Und trotzdem werden ja immer noch viele Kilo Lebensmittel weggeschmissen. Das sind so irgendwas bei 78, 80 Kilo pro Person oder pro Haushalt. Das kann Heimo. Kannst du das besser beantworten? Werden weggeschmissen pro Kopf, glaube ich, ne?
Ja, pro Haushalt sind es in Deutschland 60 Kilo. Dass der Haushalt alleine wegspeist. Du musst immer schauen, in Summe sind wir irgendwo bei 90 Kilo an Lebensmitteln, die pro Haushalt in Deutschland leider weggeworfen werden müssen. Da kommt natürlich ein Teil aus dem Handel raus, da kommt ein Teil aus der Industrie raus bei der Herstellung, aber der Haushalt ist derjenige mit dem größten Anteil. Und bei 60 Kilo, da kommt schon in jeden Haushalt einiges zusammen, das am Ende dann in der Biotonne oder im Müll landet.
Und durch ein optimales Kühlen kann man das natürlich verhindern, ne? Und darüber sprechen wir auf jeden Fall auch. Wir werden mit gewissen Mythen auch aufräumen später in der Folge. Was darf in den Kühlschrank, was sollte nicht, lieber nicht in den Kühlschrank und was sollte wo stehen, um eben die Lebensmittel so lange wie möglich frisch zu halten, ne? Und genießbar.
Ich kenne es auch so ein bisschen aus meiner Handelstätigkeit noch, wenn man dann irgendwann schon Stunden den Kunden beraten hat und der Kunde ist wirklich sehr, sehr interessiert, er möchte alles sehen, alle Materialien anfassen und so weiter. Dann hat man über den Backofen gesprochen, hat man über die Spülmaschine gesprochen, die Dunstabzugshaube war dem Kunden wichtig und irgendwann, mir ist es selbst schon passiert, muss ich zugeben, und wie sieht denn der Kühlschrank aus? Dann ist mir ab und an schon mal rausgerutscht, naja, innen weiß und kalt. Also ein viel unterschätztes Gerät und ich hoffe mal, Heimo, du kannst da so ein bisschen damit aufräumen und sagen, wie wichtig eigentlich das Kühlgerät wirklich ist in der Küche.
Da kann ich, glaube ich, sehr gute Werbung machen für das Kühlgerät. Wie du richtig gesagt hast, das ist definitiv das am meisten unterschätzte Gerät, das wir im Haushalt haben. Wenn du dir überlegst, wie oft du an den einzelnen Schränken in deiner Küche bist, ich hätte gesagt, es gibt keinen Schrank, an dem du so oft bist wie den Kühlschrank. Mein Ranking ist Kühlschrank Nummer 1, Geschirrspüler Nummer 2, Nummer 3 ist dann die Müllschublade, aber der Kühlschrank führt absolut.
Klar, ich glaube auch, würde ich auch unterschreiben, absolut, ja. Heimo, magst du einmal kurz einen Abriss erklären, wie ist der Kühlschrank entstanden, so geschichtlich, wo kommt der her und warum wurde der eigentlich erfunden?
Ich glaube, der Kühlschrank hat eigentlich eine der größten Nöte der Menschheit irgendwann befriedigt. Ich glaube, das war immer eine Riesenherausforderung, Lebensmittel möglichst lange aufzubewahren. Da gab es in der Frühzeit, man hat die Sachen eingesalzen, um sie zu konservieren. Man hat sie getrocknet, um sie zu konservieren. In Bayern haben wir ja den Biergarten. Klassisches Problem, wie hält man sein Bier kühl? Jeder kennt den Biergarten mit Kastanien und dem Kieselboden. Das hat einfach den Grund gehabt, dass im Untergrund die Kühlräume waren, wo man sich im Frühling das Eis aus den Bergen geholt hat, um das Bier dann möglichst lange zu kühlen. Das war immer ein Riesenthema, wie schafft es jeder im Haus, oder früher noch, wo auch immer die gewohnt haben, zur Steinzeit in ihren Höhlen, ihre Lebensmittel möglichst lange frisch zu halten. Und erst mit der Erfindung des Kühlschranks, also der Übertragung früher eines industriellen Prinzips, das eigentlich aus Deutschland kommt, Karl von Linde mit seiner Kühlmaschine, die das erste industrielle Anwendungsgebiet dafür war. Anfang des letzten Jahrhunderts gab es dann auch die ersten für den Haushalt tauglichen Kühlschränke. Und wir als Bosch sind seit Anfang der 30er Jahre mit Kühlgeräten auch am Markt unterwegs. Und erst seitdem hat eigentlich ein Haushalt relativ einfach die Möglichkeit, Lebensmittel möglichst lange vor dem Verderb zu schützen, indem er sie kühl lagern kann.
Zu diesem Thema Biergarten noch eine kleine Ergänzung. Ich war diese Woche noch im Biergarten im Augustinerkeller in München und da kann man sich den alten Kühlschrank wirklich live ansehen. Die haben den vor ein paar Jahren zu einem Gastraum eröffnet. Du hast eben gesagt, dieser
Raum. Du meinst den Eiskeller.
Eiskeller, genau. Mhm. Und dieser Keller, der liegt circa 12 Meter unter der Erde und die Eisschächte, die sind auch noch sichtbar. Also wo man dann eben früher von den Seen und Bergen das Eis eingeworfen hat, das ist alles noch sichtbar. Das ist ein sehr schöner Raum, also Empfehlung, Unbezahlte Werbung an der Stelle. Alle Münchner werden ihn wahrscheinlich sowieso kennen.
Wir wollen jetzt ja die Hörer gar nicht mit langweilen, aber wo du gesagt hast, jetzt Kältemaschine Karl von Linde, das war damals noch Ammoniak, diese industrielle Kühlung, lebensgefährlich. Also wenn man in diesen Raum da betreten hat, ich kenne das noch aus alten Molkereien, das wurde teilweise bis in die 70er Jahre noch betrieben, diese Technik, weil sie wahrscheinlich sehr preiswert war, denke ich mal, in der Herstellung. Nur mal für die Hörer, ganz kurzer Abriss. Ein Kühlgerät funktioniert relativ leicht, nämlich durch die sogenannte Verdunstungskälte. Jeder kennt das ja. Wenn mal einem warm ist, lege ich mir ein nasses Handtuch auf die Stirn und dadurch, dass das Wasser verdunstet, zieht es die Umgebungswärme an sich. Ich erkläre das mal wirklich sehr, sehr unfachmännisch. Und im Kühlschrank ist es ähnlich. Ich komprimiere ein bestimmtes Kühlmittel, derer Art es wahrscheinlich hunderte mittlerweile gibt. Und dieses Kühlmittel wird dann in den Kühlraum irgendwie verbracht über eine bestimmte Anordnung, entweder an der Decke, an der Rückseite oder wie auch immer. Wenn es sich dort wieder in den gasförmigen Zustand verändert, dann nimmt es die Umgebungswärme auf und dadurch habe ich einen Kühleffekt. Ganz, ganz unfachmännisch, ganz kurz erklärt, interessiert ja auch keinen so wirklich. Hauptsache, ich stecke den Stecker in die Dose und das Ding wird kalt. Ihr entwickelt natürlich immer in die Richtung, dass es so energieeffizient wie möglich und natürlich auch, ganz wichtig, das kennen wir alle noch aus den, ich glaube, 80er Jahren war dieses Thema FCKW, dass es aufkam, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, sehr schädlich für die Ozonschicht. Da hat man natürlich, jetzt ist man umgestiegen auf andere Kühlmittel.
Das ist, glaube ich, die große Änderung, die sich über die Jahre ergeben hat. Das Grundprinzip, wie du es beschrieben hast, das hat Karl von Linde damals schon sich definiert. Das ist von der Grundidee immer noch dasselbe Prinzip, wie es in heutigen Kühlschränken eingesetzt wird. Aber die Kühlmittel haben sich natürlich in wesentlich umweltfreundlichere Richtung entwickelt und auch von Sicherheitsaspekten in eine wesentlich bessere Richtung entwickelt.
Lieber Heimo, über welche Geräte sprechen wir denn heute? Was finden wir in den Konsumentenküchen?
Alles.
Alles, alles kalt.
Und das ist, glaube ich, das Spannende am Kühlgerät. Ihr habt ja schon Kollegen von den Öfen gehabt. Da sage ich immer, die haben ein langweiliges Gerät. Das gibt's irgendwie in zwei Formaten. Wenn ich mir meine Produkte anschaue, die gibt's in unzähligen Formaten. Allein bei uns im Sortiment, der kleinste Kühlschrank oder in dem Fall Gefrierschrank mit 72 cm Höhe, das größte Gerät geht dann rauf auf 2,12 m. Das sind schon, also allein von den Formaten, du hast eigentlich nicht den Kühlschrank. Der Kühlschrank ist, glaube ich, eines der vielfältigsten Produkte, das du als Konsument draußen finden kannst. Insofern auch die große Herausforderung für den Konsumenten, das richtige Gerät für sich zu finden. Und ich mache jetzt auch mal eine Gegenfrage. Ihr fragt ja sonst immer mich. Was habt ihr eigentlich für einen Kühlschrank zu Hause?
Erst Gerard, dann ich.
Also, bei uns ist das ganz einfach. Ich habe einen großen Kühlschrank, der ist 178 cm groß. Der hat oben ein doppeltes Eisfach, also so ein etwas größeres Eisfach. Für den kurzen Weg, dass man nicht, wenn man nur mal eben ein Eis haben möchte oder ein paar Kräuter oder sowas, dass man nicht weit rennen muss. Zur größeren Truhe. Und unten ist so ein, sagen wir mal, 0 Grad Fach. Ja, um Gemüse besser lagern zu können, länger haltbar zu machen zum Beispiel. Und dann haben wir tatsächlich einen zweiten Kühlschrank, eine Kühl-Gefrier-Kombination, unten 3 Eisfächer und oben nochmal der Kühlbereich. So im Sommer ist das ganz nett, wenn man ein paar Getränke mehr kühlen möchte. So sieht das bei uns aus.
Ja, bei mir natürlich, ich bin ja nun mal Hobbyjäger, habe also auch jede Menge Fleisch eingefroren. Also bei mir in der Garage stehen 2 Gefriertruhen und 2 Gefrierschränke. In der Küche ist es auch ein 178er Kühlgerät. Unten mit 3 Gefrierschubladen, damit ich so diese kleinen Kräuter und so weiter zur Hand habe und mit einem integrierten Eiswürfelbereiter. Das war meiner Frau unwahrscheinlich wichtig. Und für die Kühlung der bisschen in größeren Mengen gelagerten Lebensmittel und der Getränke gönnen wir uns tatsächlich eine Kühlzelle. Dank Solaranlage ja finanzierbar heutzutage.
Ja, das seht ihr schon mal, welche Vielfalt an Geräten es gibt. Und ich glaube auch ein anderes Spezifikum noch, was den Kühlschrank eigentlich so besonders macht bei den Hausgeräten, der hat eine 100% Durchdringung. Du wirst, glaube ich, keinen Haushalt finden, wo du nicht zumindest einen Kühlschrank findest. Und ich jetzt bei dir gehört, Gerard, auch bei dir, Sascha, ihr habt nicht nur ein Kühlgerät, ich sage jetzt mal Kühlschrank, Gefriergerät, sondern jeder von euch hat mehrere zu Hause und das ist durchaus ein Bild, das wir auch bei vielen Konsumenten sehen. Das Thema Kühlen ist ein extrem breites Thema, von den Anforderungen auch sehr unterschiedlich und entsprechend gibt's halt wirklich eine Vielfalt an unterschiedlichsten Geräten, die dafür da sind, um diese Anforderungen der Konsumenten optimal zu erfüllen.
Im Bereich Design und im Bereich Funktion natürlich unterschiedlich, ne? Also wir sprachen ja jetzt von Einbaugeräten, also sprich, das ist ein im Möbel integriertes Kühlgerät mit einer Tür davor. Und dann gibt es ja auch noch den Bereich der Solo-Geräte. Das ist ja auch noch ein Riesenthema, ne?
Ja, wenn man den Markt mal grob clustert, du hast mal so aus der reinen Funktion raus, du hast einen reinen Kühlschrank, du hast eine Kühl-Gefrier-Kombination, du hast einen Gefrierschrank oder was Sascha zum Beispiel dann auch hat, noch mal eine Tiefkühltruhe, die auf Gefrieren ausgelegt ist. Du hast von der Integration Geräte, die in das Möbel integriert sind, klassische Einbaugeräte, oder du hast freistehende Geräte. Du hast natürlich auch nochmal Sondergeräte, jetzt mal nur gesagt kühlen, gefrieren, aber ich glaube, jeder von uns beschäftigt sich auch bis zu einem gewissen Grad mit Wein. Auch für Wein gibt es nochmal spezifische Lagerschränke, die auch nochmal eigene Funktionalitäten haben, um eben die Lagerung von speziellen Lebensmitteln wie Wein optimal darzustellen. Wenn ich jetzt nochmal weitergehe, du hast dann auch nochmal einen asiatischen Bereich, wo du zum Beispiel Korea schaut, da gibt es dann eigene Kimchi-Kühlschränke, die speziell für dieses vergorene Gemüse nochmal konzipiert sind. Wie gesagt, der Kühlschrank ist, glaube ich, das vielfältigste Gerät, oder glaube ich, der ist mit Sicherheit das vielfältigste Gerät, das du in der Küche finden kannst.
Wie sieht denn der Tag eines Produktmanagers im Bereich Kühlen aus? Also jetzt haben wir die Geräte mal so ganz kurz abgefrühstückt, da gehen wir später nochmal drauf ein, was dafür die Dimensionen auch mittlerweile im Markt sind, die Geräte werden ja auch größer. Wie sieht so eine Produktentwicklung aus?
Ja, die Ausgangssituation ist immer, wir müssen verstehen, was der Konsument draußen benötigt. Wie verwendet er sein Gerät? Welche Anforderungen hat er? Womit ist er zufrieden? Wir sind ja jetzt auch auf keiner grünen Wiese. Jeder hat für sich zu Hause schon, also wir haben gerade festgestellt, 100% der Haushalte haben Kühlgeräte. Womit sind die Konsumenten zufrieden? Womit sind sie noch nicht zufrieden? Oder womit sieht man neues Potenzial, was man noch anbieten kann? Und für uns halt auch ganz wichtig, das Produktmanagement muss ja zwei Seiten vereinen. Wir haben auf der einen Seite was will der Konsument? Was hat der für Anforderungen? Auf der anderen Seite haben ja wir auch technologische Entwicklungen, gerade mit der Technik auch zu verstehen, welche neuen Technologien gibt es denn, die dem Konsumenten nochmal einen neuen Mehrwert bei seinem Kühlgerät bieten könnten. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die wir dann haben. Und damit müssen wir dann eben in Projekte gehen, um neue Produkte zu entwickeln.
Wie ist es denn? Ist es eher bei euch so, dass ihr sagt, wir haben eine Produktidee? Ich sag jetzt mal, wir möchten einen Kühlschrank haben mit oben einer Tür, mit einer Temperatur, darunter mit einer zweiten Temperatur, nur mal jetzt so als Beispiel gedacht. Oder ist es wirklich so, dass ihr auch das Feedback der Händler und Kundenbefragungen macht, die dann irgendwie sagen, ja, aber dieses Fach in der Tür ist immer zu klein, ich krieg da meine großen Colaflaschen nicht reingestellt oder so. Also wie ist da so der Anteil eurer Ideen? Und der Anteil der, ich sag jetzt mal, Konsumentenwünsche?
Na, im Optimalfall liegt eigentlich hinter allem ein Konsumentenwunsch. Wie du gerade beschrieben hast, wir machen verschiedenste Konsumentenforschungen. Qualitativ, quantitativ, also Interviews mit Konsumenten, indem man sich wirklich spezifische Fragen stellt. Wie belädt und entlädt ein Konsument sein Gerät? Wie lagert er bestimmte Lebensmittel? Dann auch nochmal über Beobachtungen einfach zu sehen, wie jetzt ein Konsument das macht. Weil das eine ist ja immer, ich frage jemanden, dann wird er mir bestimmte Sachen sagen, die im Zweifelsfall vielleicht nicht hundertprozentig mit dem übereinstimmen, was er jetzt dann tatsächlich macht. Wenn ich das aber dann über noch Beobachtungen machen kann, dann kriege ich natürlich nochmal detaillierter raus, wie er es macht. Einen Schritt weiter, wenn wir Ideen haben, wie so ein neues Feature, wie ein neues Ausstattungsmerkmal für ein Gerät ausschauen kann, dann gehen wir natürlich auch auf Konsumenten zu und machen Tests. Ich glaube, Robert Sachon hat das bei einer früheren Folge ja auch schon mal aufgezeigt. Gibt sogenannte Design-Tests oder Produkt Tests, bei denen wir neue Geräte den Konsumenten vorstellen und Konsumenten sich dann auch wirklich aktiv damit beschäftigen können und uns direktes Feedback geben im Sinne von, das finden wir gut, da würden wir aber eine andere Lösung bevorzugen. Und da, all das fließt dann wieder in die Produktentwicklung ein. Das heißt, es ist ein rollierender Prozess, in dem wir immer wieder Schleifen drehen, verstehen, treffen wir damit die Konsumentenanforderungen, ist der Konsument damit zufrieden und damit ein Produkt dann weiterentwickeln.
Gibt es so eine Faustformel, wie viel Kühlraum wird pro Person im Haushalt gekauft, angeboten oder wie viel ist erforderlich? Gibt es da so ein Richtwert?
Ja, es gibt so eine Grundrechnung, die man sagt, du startest irgendwo bei 100 Liter und setzt dann ungefähr 50 Liter pro Person im Haushalt nach oben. Hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie deine Haushaltssituation ist. Ich habe zwei hungrige Teenager zu Hause, da brauchst du im Zweifelsfall dann eher mehr als 50 Liter. Bei Kleinkindern ist es vielleicht dann etwas weniger, aber das hätte ich mal so als Untergrenze gesehen. Grundsätzlich, die Frage finde ich extrem gut, weil das ist, glaube ich, so eine Ausgangsfrage, die man sich bei der Auswahl eines Gerätes stellen sollte im Sinne von, wie energieeffizient will ich dann halt ein Gerät auch betreiben.
Und dann ist die Frage, wo wohne ich? Wohne ich auf dem Land? Bin ich aufs Auto angewiesen? Kaufe ich in der Woche einmal groß ein? Oder wohne ich in der Stadt und unten ist irgendwie ein kleiner Supermarkt, in dem ich dann täglich meine frischen Waren kaufen kann? Und davon ist ja auch abhängig, was brauche ich für eine Kühlraumgröße, ne?
Großes Thema bei Kühlgeräten ist ja das Thema Energieeffizienz, Stromverbrauch. Das ist letztendlich das, was ich ja neben dem, ich kaufe ein Gerät, der Kühlschrank läuft 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Der verbraucht permanent Strom. Das heißt, je besser ich das Gerät an meine Bedürfnisse von der Größe angepasst hat, und die Größe ist halt einer der größten Treiber für den Stromverbrauch, desto besser kann ich mir dann auch für meine Brieftasche das Gerät gestalten.
Heimo, ist es aber so, mein Gefühl ist so, dass die Kühlgeräte, ich sag mal, immer größer werden in den Küchen. Also die Nutzer wünschen sich mehr Kühlraum. Und das ist, glaube ich, auch ähnlich wie bei den Autos. Wir sagen immer, ja, die Autos verbrauchen ja zwar etwas weniger als vor 20 Jahren, aber eigentlich nicht im Verhältnis. Aber dafür betreiben wir gigantische Klimaanlagen. Wir haben eine Sitzheizung und so viele elektrische Helferlein, die wahrscheinlich den Rest auch. Also ich sag mal, wenn wir heute reden von dem 88er integrierten Kühlschrank von 1970, und dem wirklich aktuellen Gerät heute, da haben wir, glaube ich, eine gigantische Verminderung des Energieverbrauchs. Der Kunde, nur mal so Anekdote, ich kenne es aus dem Handel ja noch, der Kunde kauft sich eine neue Küche und sagt, naja, der alte Kühlschrank ist erst 6 Jahre alt, den stelle ich mir in die Garage für den Sommer für Getränke. Und dann wundert man sich, wieso der Stromverbrauch nicht sinkt, obwohl man sich ein energiesparendes Gerät kauft. Nein, ich behalte das alte Gerät und betreibe es ja weiter. Ist natürlich auch sowas, wo die Nutzer häufig sich nicht drüber nachdenken, ne?
Also ich glaube, da hast du einen guten Vergleich gebracht. Ich denke mal, wenn ich es mit der Automobilindustrie vergleiche, wir haben wesentlich höhere Sprünge gemacht, was die Effizienz der Geräte betrifft. Wenn ich es mal vergleiche, so eine klassische Kühl-Gefrier-Kombination Einbau 2010 hatte in der damals normalen Energieeffizienz, damals hatten wir die Skala A, A+, A++, lag der ungefähr bei etwas über 300 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Wenn ich jetzt eine moderne Kühlgefrierkombination gleiches Maß hernehme in der Energieeffizienz C, da liege ich mittlerweile bei 130 bis 150 Kilowattstunden, also weniger als die Hälfte des Stromverbrauchs. 150 Kilowattstunden bei 30 Cent sind eigentlich jedes Jahr 45 Euro, die ich mir da schön in die Brieftasche sparen kann. Das ist schon ein großes Thema, dieses ich lasse die alten Geräte weiterlaufen. Empfehlung wäre, wenn ich es wirklich als Peak nutze, ja, kann man ja mal machen, ich lasse die Geräte einfach weiterlaufen und habe die permanent im Keller stehen, das sollte man sich schon überlegen, das geht dann wirklich auf die eigene Brieftasche dann auch wieder.
Klar, also es lohnt sich dann auf jeden Fall, jedes Gerät, was älter ist als 10 Jahre, mal zu überprüfen. Das kann ja noch funktionieren oder vielleicht ist es besser, wenn man 20 Jahre alte Geräte nimmt und mal schaut, ist es vielleicht sinnvoll, das Gerät auszutauschen, ne?
Ja, also Tipp von mir, eins ist natürlich klar, wir kommen um die Physik nicht umhin. Wenn ich minus 18, minus 20 Grad erzeugen soll, verbraucht ein Gerät ja tendenziell immer viel mehr Energie als ein Gerät, das nur 6 oder 7 Grad Kälte erzeugen soll. Insofern, Gefriergeräte ist immer so meine Faustformel. Alles, was älter ist als 10 Jahre, muss ganz dringend mal weg, weil das amortisiert sich dann auch schnell. Bei Kühlgeräten darf man ja mal schauen, wenn ich vielleicht vor 10 Jahren schon das effizienteste Gerät, dann genau wie Heimo gesagt hat, einfach mal auf den Jahresenergieverbrauch schauen. Und so schnell habe ich mir dann auch eine Amortisation hochgerechnet, wann sich da ein Tausch lohnt. Ne?
Ja, wie du sagst, wieder unterschiedliche Geräte haben natürlich unterschiedliche Stromverbrauche. Je kälter ein Gerät sein soll, desto höher ist der absolute Stromverbrauch dann auch und desto schneller amortisiert sich dann natürlich auch wieder eine Neuanschaffung eines Gerätes. Und die Mischung, was ich mir halt immer überlegen muss, ist, was brauche ich denn wirklich? Ihr habt vorher das Beispiel gebracht, wie oft gehe ich denn einkaufen? Wie viele Leute sind denn im Haushalt? Wie viel muss ich auch vor allem eingefrieren? Und entsprechend dann halt auch ein optimales Gerät für einen auszuwählen. Das sind also so ein bisschen die Fragen, die der Konsument sich dann bei der Anschaffung eines neuen Gerätes stellen sollte.
Der Trend geht ja im Moment, Sascha hat das ja schon mal angerissen, Richtung größere Geräte. Und dann gibt's ja auch so Fachbegriffe wie French Door und solche Geschichten. Wo geht die Reise dahin? Also der Wunsch nach größeren Geräten ist sicherlich daraus entstanden. Die Energieeffizienz musste besser werden. Die Dämmung in den Geräten wurde immer dicker und aufwendiger. Ich sag das immer scherzhaft, irgendwann kriegst du in so ein Standardgerät kaum noch eine Gurke quer rein, weil es immer besser isoliert ist. Wo geht da die Reise hin? Über welche Dimensionen sprechen wir da heute?
Naja, wir haben jetzt mal primär über Energieverbrauch als eine der wichtigen Konsumentenanforderungen gesprochen. Aber du hast natürlich bei einem Kühlschrank auch Design, die gesamte Optik als ein Riesenthema. Also überleg dir einfach mal stärker im freistehenden Bereich. So ein freistehendes Gerät ist ein richtiger Hingucker in der Küche. Je nachdem, der steht total präsent in der Küche. Wir haben immer mehr offene Küchen. Das heißt, das Gerät ist ja dann auch wirklich aus dem Wohnraum sichtbar. Und da sehen wir schon einen Trend, der in Richtung zum Teil größerer Geräte geht. Also wir haben jetzt das Thema French Door zum Beispiel bei uns in der BSH mit Bosch und Siemens auch als neues Gerät gelauncht. Das ist dann ein Gerät mit oben einer sogenannten French Door Tür, also im Prinzip zwei Türen, die sich nach außen öffnen und unten auch nochmal mit zwei Türen für den Gefrierbereich. Und diese Geräte erfüllen halt mal sehr stark dieses Thema, ich habe ein Bedürfnis nach einem schönen, ästhetischen Gerät. Hingucker. Ich habe natürlich ein Thema Platz, das bietet extrem viel Platz. Da sprechen wir von einem Lagervolumen von 600 Liter. Das ist ungefähr das Doppelte von dem, was ich jetzt so bei der klassischen Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination habe. Und hat natürlich auch noch die Möglichkeit, darüber hinaus weitere emotionalisierende Themen anzusprechen. Sascha, du hast vorher das Thema Eis angesprochen. Das sind natürlich dann auch Geräte, wo ich einen Eiswasserspender drin habe und dann klassische Situation im Sommer für die kühlen Getränke dann auch sofort das Eis aus meinem Eisspender rausnehmen kann. Das ist natürlich dann, das geht weit über das Thema, ich möchte jetzt einfach nur ein rein funktionelles Gerät, das kühlt, hinaus, sondern das ist dann wirklich das ist ein Hingucker, das ist ein Gerät, das funktional nochmal wesentlich mehr bietet als jetzt so der klassische Kühlschrank.
Mal so, ich sag mal, ihr seid ja nun ein internationaler Konzern mit deutschen Wurzeln. Wo wird entwickelt? Wo entwickelt ihr die Kühlgeräte?
Wir haben weltweit drei große Entwicklungszentren, wovon das größte Entwicklungszentrum in Gingen in Deutschland ist, also knapp nicht in Bayern, aber im schönen Baden-Württemberg. Und das ist eigentlich unser größtes Entwicklungszentrum, wo im Kern auch alle Kühlgefrierkombinationen, Kühlgeräte für den Einbaubereich entwickelt werden. Nebenbei, das ist dann nicht nur das Entwicklungszentrum, das wir dort haben, sondern wir haben dort auch die Fabrik, die Einbaugeräte für den gesamten weltweiten Bedarf herstellt. Das heißt, das ist unsere Lead-Fabrik für das gesamte Einbausortiment. Und da haben wir wirklich Made in Germany und Engineered in Germany. Und wir haben noch zwei weitere Entwicklungszentren in der Türkei und in China, die sehr stark dann auch für den globalen Bedarf beziehungsweise für den lokalen Bedarf in diesen Regionen dann entwickeln.
Okay, Wahnsinn. Also aus Deutschland immer noch für den Weltmarkt. Finde ich spannend.
Ich bin noch nicht durch mit den breiteren Geräten oder ja, mit den Dimensionen der Geräte.
Ja, machen wir auch,
Also mich interessiert tatsächlich dieses neue Gerät. Wir haben eben über ein Solo-Gerät gesprochen, über diese French-Door-Technik im Prinzip. Ein Riesenthema ist ja aktuell die neue breite 75 Zentimeter Planmaßmöbel. Ne? Woraus ist die Geschichte entstanden? Oder erklär mal, was es damit auf sich hat. Was können die Geräte? Was gibt es da mittlerweile für Ausstattungen?
Ich glaube, die Entstehungsgeschichte hast du schon bis zu einem gewissen Grad beschrieben. Du hast ja zuvor beschrieben, damals mal das Volumen einer klassischen Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination hat eine gewisse Limitierung. Wir haben einen 60 Zentimeter Schrank, da muss das Gerät reinpassen. Das heißt, innen habe ich noch irgendwie 56 Zentimeter zur Verfügung. Wir hatten immer die klassische Höhenlimitierung auf 1,78 Meter. Und wenn du da halt in hohe Energieeffizienzen gehst, dann bist du halt beim Gerät, das hat jetzt plus minus 260 Liter. Da bist du jetzt in der Rechnung, die ich zuvor aufgestellt hat, so ziemlich am Limit für eine vierköpfige Familie. Und daraus ist halt natürlich bei uns die Überlegung entstanden, welche Möglichkeit habe ich denn, um mehr Volumen anzubieten? Der klassische einfache Weg war dann nochmal in die Höhe zu gehen. Also jeder kennt das dann bei seinem Schrank zu Hause. Der klassische Kühlschrank, Hochschrank hat ja meistens oben noch so ein, ich nenne es dann Totfach, wo dann die diversen Ablagen aus dem Ofen abgelegt werden. Gebrauchsanleitungen, richtig, die ich nie wieder sehen will. Das ist der naheliegende Weg. Gehe von 1,78 dann auf eine neue Höhe 1,93. Das bringt dir aber jetzt vom Volumen her noch nicht so den großen Sprung. Da spreche ich dann von roundabout 30 Liter, die ich da mehr reinkriege. Ist besser, aber der große Hebel, den wir gesehen haben, der lag dann eben in, ich gehe in eine neue Breite rein. Und das war eben jetzt dann die 75 Zentimeter Nische. Auch eine lange Diskussion, die wir mit der Küchenmöbelindustrie geführt haben. Also auch da jetzt wieder zuvor nochmal, was ist so die Aufgabe im Produktmanagement? Wir müssen natürlich den Konsumenten verstehen, wir müssen aber auch die Küchenmöbelindustrie verstehen, weil letztendlich gerade ein Einbaukühlschrank ohne einen dazu passenden Schrank, das ist nichts. Den kannst du dann so doof in die Wohnung stellen, aber da hast du nichts gewonnen. Das heißt, da sind wir eigentlich in der Symbiose, wir als Hausgerätehersteller mit der Küchenmöbelindustrie, um da dem Konsumenten dann ein optimales Lösungsangebot bieten. Und die bei uns jetzt XXL-Einbaugeräte, das ist eben jetzt so der neue Weg, um großes Volumen dann auch im Einbauumfeld zu bieten. Da sprechen wir dann wirklich von 370 Liter Geräten. Das ist dann wirklich etwas, wo ich dann auch mit einer vierköpfigen Familie rein jetzt aus mal Platz ein Angebot habe, womit ich im Haushalt ohne Probleme auch mal bei weniger Einkäufen, wenn ich so einen Wocheneinkauf mache, den großen, einen Einbaukühlschrank nutzen kann, um meine Lebensmittel optimal lagern zu können.
Unabhängig vom Preis des Gerätes, wenn man das jetzt in Stromverbrauch wieder ausdrückt, was wäre so ein Mehrpreis im Jahr, grobe Fahrtrichtung, was den Stromverbrauch angeht, von so einem normalen 60er-Gerät zu einem 75er-Gerät? Habt ihr da einen Richtwert?
Der Stromverbrauch ist jetzt gar nicht so viel höher. Also ich glaube, das ist jetzt auch wieder, ich nutze jetzt mal eure Beispiele, die ihr vorher gebracht habt. Was ist denn die klassische Lösung? Jetzt hatte ich zuvor eine Kühl-Gefrier-Kombi, habe festgestellt, da habe ich aber ein bisschen zu wenig Platz. Die klassische Lösung, die viele Konsumenten dann machen, ist das Zweitgerät. Und ich sage jetzt mal, zwei Geräte zu betreiben, die jeder für sich wieder einen eigenen Kompressor hat, wieder einen eigenen Stromfresser vom Grund auf hat, ist wesentlich ineffizienter, als wenn ich jetzt wirklich sage, ich nehme das größere Gerät, das jetzt einen Delta verbraucht, dann sag ich mal, Hausnummer ungefähr von 20% gegenüber dem normalen Gerät hat. Da bin ich jetzt mit der Lösung dann wesentlich besser aufgestellt.
Ja, Heimo, wie ist es denn? Ist es so für den Nutzer jetzt, wenn er Interesse hat an so einem XXL-Kühlgerät, korreliert denn auch irgendwie der Stromverbrauch mit dem Mehrvolumen? Also ich sag mal 40% mehr Volumen, auch maximal 40% mehr Stromverbrauch? Oder ist der Stromverbrauch höher? Für den Nutzer wäre es natürlich schöner, wenn er im Verhältnis sogar niedriger wäre. Wie sind da eure Werte? Kannst du mir da was sagen?
Also das ist wirklich keine rein lineare Beziehung und ein größeres Gerät schafft. Also ich habe halt immer einen Grundverbrauch, den ich durch den Kompressor so oder so habe. Und wenn ich den halt für ein größeres Volumen nutzen kann, dann steigt mir jetzt der Stromverbrauch nicht überproportional an.
Alles klar.
Ich finde das Argument total gut, was Heimo eben gesagt hat. Das verstehe ich bei Neuplanung einer Küche, sich mit einem 75er Gerät zu beschäftigen. Weil das war ja genau der Grund, warum wir, ja Heimo, du hast recht, warum wir einen zweiten Kühlschrank haben. Weil eben der 178er Kühlschrank in der Form, wie wir ihn eben eingebaut haben, begrenzt war. Und da war Schluss. Es gab kein größeres Gerät in der Form. Klar, es muss eine Neuplanung sein. In einer vorhandenen Küche jetzt einen 75er Kühlschrank unterzubringen, ist schwierig. Manchmal sind die Möbel auch nicht mehr verfügbar in der gleichen Farbe, in der gleichen Ausführung. Also von daher für die Zukunft eine total schlaue Entscheidung.
Ja, wir sehen es auch im Markt. Es kommt jetzt immer stärker auch in den Durchverkauf rein. Und ich denke mal, auch für den Küchenfachhändler ist das eine super interessante Lösung, wie er Konsumenten dann auch wieder beim Einbaugerät halten kann und eine tolle Lösung anbieten kann, wenn ein Konsument jetzt mehr Lagervolumen benötigt, aber in der klassischen Einbauküche bleiben möchte und möglichst halt auch ein Gerät verbauen möchte.
Jetzt kommen wir doch mal zum Lagervolumen. Was kommt denn alles rein in so einen Kühlschrank? Außer das Bier und Getränke aller Art und so weiter. Welche Gemüsearten lege ich in den Kühlschrank? Lege ich die Eier in den Kühlschrank und so weiter? Oder wo steht die Butter? Das ist doch jetzt die Story, die wollen wir nochmal auflösen.
Du meinst jetzt Butter bei den Fische oder wie?
Butter bei die Fische, genau.
Also wenn du jetzt den Konsumenten an, also wenn du jetzt mal, wir machen ja immer wieder das lustige Spiel, wir kriegen da auch immer Bilder von Konsumenten rein, was denn so im tatsächlichen Kühlschrank drinnen ist. Da hätte ich jetzt geantwortet, alles. Die spannende Frage ist, was gehört denn jetzt alles in den Kühlschrank rein? Genau. Da haben wir natürlich jetzt gerade bei dem Thema Obst und Gemüse, gibt es schon gewisse Gemüse- und Obstsorten, die einfach nicht in den Kühlschrank kommen, weil sie diese tieferen Temperaturen nicht benötigen oder im Zweifelsfall auch gar nicht gut vertragen. Klassisches Thema bei Gemüse sind alle Gemüse, die einen sehr hohen Wassergehalt haben. Tomaten, Gurken, die gehören nicht in den Kühlschrank. Also die brauchen jetzt keine Lagerung bei 5-6 Grad.
Ups, jetzt habe ich was gelernt.
Das wird auch
machst
schnell matschig.
Das, ne?
Das ist nicht schön.
Ja, tatsächlich. Also wenn ich eine Salatgurke kaufe, das Erste ist, die fliegt in den Kühlschrank. Gebe ich zu.
Gewohnheit.
Ich habe nie Gedanken darüber gemacht. Gewohnheit, ja.
Aber vielleicht das ist auch nochmal das Tolle beim Kühlschrank. Der Kühlschrank wird im Haushalt von jedem benutzt. Ich glaube, das erste Haushaltsgerät, das ihr als Kinder benutzt habt, war der Kühlschrank. Ich glaube nicht, dass eure Eltern auch an den Ofen rangelassen haben oder an das Kochfeld. Den Kühlschrank, den durftet ihr schon selbst benutzen. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was wir von klein auf gelernt haben. Ich glaube, da nehmen auch viele einfach mit. Die haben, also ich habe es auch selbst immer gesehen, zu Hause waren halt die Gurken waren im Kühlschrank, die Tomaten waren im Kühlschrank. Das hast du dann eigentlich, du bist sozialisiert worden von klein auf, dass du das in den Kühlschrank getan hast. Also insofern, ich habe eine gute Entschuldigung für dich, Sascha. Es war okay. Die Erziehung.
Ja,
aber
ja.
Zurück nochmal zu deiner Frage.
Ja.
Das ganze Thema Obst, also alles, was tropische Früchte sind, Orangen, Mandarinen, das hat alles nichts im Kühlschrank verloren. Die brauchen keine so kalten Temperaturen. Noch ein gutes Beispiel ist das Thema Kartoffeln. Auch Kartoffeln, oder der Österreicher wird jetzt Erdäpfel sagen, auch die gehören nicht in den Kühlschrank. Wieder jetzt mal so ein bisschen die Weisheit von den Eltern früher, da gab es halt im Keller dann die Lagerung. Die wurden im Keller dunkel gelagert, weil die sollen ja kein Licht bekommen. Klassische Bildung von Augen. Da gab es früher noch diese ganzen Kellerfächer mit einer Temperatur von 14 Grad oder so, aber das ist für einen Kühlschrank halt einfach zu warm. Das heißt, auch Kartoffeln sind jetzt Produkte, die nicht in den Kühlschrank kommen.
Jetzt gehen wir mal im Kühlschrank genau in dieses, wir nennen es mal 0-Grad-Zone. Wie heißt es bei euch? Wie nennt ihr diesen Bereich?
Wir haben unsere VitaFresh-Geräte oder bei Siemens sind es die HyperFresh-frische Fächer.
Ja, da gibt's ja verschiedene Qualitäten, mehr und weniger feuchtigkeitsreguliert, ne? Verschiedene Atmosphären werden da ja dargestellt, um die Lebensmittel länger haltbar zu machen. Richtig, oder?
Nee, du hast drei Parameter, wie du ein Lebensmittel beeinflussen kannst von der Haltbarkeit. Klassisch Temperatur. Generell so als Maßzahl, je geringer die Temperatur, solange sie über Null ist, desto besser für die Haltbarkeit. So, einfach mal als generelle Regel. Der zweite Parameter ist das Thema Luftfeuchtigkeit, das speziell dann bei Obst und Gemüse kommt. So ein klassisches Phänomen, das man dann hat, der Salat, der bei niedriger Luftfeuchtigkeit gelagert wird, der trocknet aus, der wird dann welk, der schaut dann richtig fad aus. Das ist einfach das Thema Luftfeuchtigkeit, dem wird zu viel Feuchtigkeit entzogen. Das heißt, so ein gutes Frischefach sorgt dafür, dass ich auch eine entsprechende Luftfeuchtigkeit habe und damit die auch die optische Präsenz eines Lebensmittels viel besser nochmal erhalten kann. Mhm. Der dritte Parameter, der noch nicht so stark in der Nutzung ist, ist das Thema Atmosphäre. Habe ich jetzt eine klassische Sauerstoff-Kohlendioxid-Atmosphäre oder gehe ich da eine Beeinflussung? Das ist eher ein Thema, das in der Industrie noch vorkommt, wo man dann wirklich mit Kohlendioxidräume, also mit Kohlendioxid hoher Konzentration oder Stickstoff hoher Konzentration nochmal eine zusätzliche Beeinflussung der Haltbarkeit erzeugen kann.
Jetzt muss ich mal fragen, ob ich das richtig mache. Also Erdbeeren lege ich bei uns in diese 0-Grad-Zone. Und ich habe den Eindruck, dass die Erdbeeren da länger halten, als wenn die im normalen Kühlschrank stehen. Und einen Apfel, den lagere ich draußen, es sei denn, ich habe den angeschnitten, dann lege ich ihn auch in dieses Biofach oder 0-Grad-Zone, weil der Anschnitt dann nicht braun wird und dann hält er locker noch 1-2 Tage. Das ist so meine Erfahrung
dabei.
Ja, das,
da hätte ich dir jetzt nicht widersprochen. Auch das Thema generell Lebensmittel, die ich Obst und Gemüse, das ich angeschnitten habe, da in der Tendenz auch nochmal, dass wir wieder dann eher noch in den Kühlschrank lagern kann. Also der Apfel war jetzt ein gutes Beispiel. Auch die Erdbeere. Bei der Erdbeere hat auch das Thema, die modernen Kühlschränke bei uns haben im Normalfall 2 Fächer. Du hast ein Fach, das sehr stark auf Temperatur ausgerichtet ist für die Lagerung von Fisch und Fleisch. Die brauchen ja eher eine trockene Atmosphäre und aber kühle Temperaturen, möglichst nah am 0-Grad-Bereich. Während bei Obst und Gemüse dann nochmal sehr stark dieser zweite Faktor mit Luftfeuchtigkeit dazukommt. Also da eben frische Fächer, die dann auch nochmal eine Aussteuerung der Feuchtigkeit ermöglichen. Je nach Lagerung dann höhere oder jeder Lager, was ich im Kühlfach lagere, dann natürlich höhere oder geringere Luftfeuchtigkeit. Und die Erdbeere wäre natürlich so ein Lebensmittel, wo ich auch schauen muss, dass eine gewisse Luftfeuchtigkeit da ist, damit das Lebensmittel nicht austrocknet.
Butter bei die Fische wäre ja dann tatsächlich auch falsch, ne? Du hast eben gesagt, Fisch und Fleisch kommt in dieses nahe 0 Grad und die Butter, die soll ja irgendwie noch Streichzart sein. Ne?
Früher hat man so ja gesagt, habe ich das Sprichwort noch gar nicht gesehen.
Oder? So. Früher war es ja so, dann gab es dieses Butterfach im Kühlschrank. Das war dann meistens in der Tür, weil die Tür nicht so kalt war. Dann blieb die noch ein bisschen streichzart. Spielt das heute
oben,
spielt
in der
das,
Tür.
Oben in der Tür, genau. Spielt das heute überhaupt noch eine Rolle, wo ich was lagere, auf welcher Etage? Im Kühlschrank, im normalen Kühlraum?
Ich hätte es zweigeteilt. Du hast im Innenraum das Thema nicht mehr. Im Innenraum bei modernen Geräten, die jetzt mal so eine Umluftkühlung haben, Multi-Airflow zum Beispiel bei uns, da hast du mehr oder weniger gleichmäßige Temperaturen im gesamten Kühlraum. Ausnahme dann die frische Fächer, die nochmal über eine besondere Temperatursteuerung verfügen. Anders die Tür. Die Tür hat einfach dadurch, dass sie, wenn du jedes Mal, wenn du das Gerät öffnest, dann ist die Tür natürlich im komplett freien Raum. Da hast du natürlich nochmal höhere Temperaturschwankungen, als du sie im Innenraum hast. Also insofern das Thema, ich lagere die Butter in der Tür, weil es da tendenziell wärmer ist, dem würde ich zustimmen. Einfach aus der Position raus, wenn ich die Tür aufmache, dann ist das halt mal komplett im freien Raum, nimmt die Umgebungstemperatur stärker auf, als es jetzt im Innenraum ist, wo ich ja im Normalfall auch eine relativ hohe Lagerdichte habe und damit die Kälte auch besser gespeichert wird.
Sagen wir jetzt mal, der ganz, ganz minimale Nachteil bei so einem modernen Kühlgerät, das wirklich überall die gleiche Temperatur hat, ist vielleicht, dass die Butter nicht so streichzart ist wie bei so einem altmodischen Kühlgerät.
Wenn das ein Vorteil ist, ja.
Das kann dir passieren, ja.
Das kann natürlich passieren,
aber
da
würde ich jetzt wieder auf die Lebensmittelindustrie gehen. Die schaffen es ja mittlerweile auch, die Butter immer streichzarter zu machen. Ja, also wenn ich der Werbung glauben darf, dann ist die Butter ja immer streichzart.
Die sind euch gefolgt sozusagen.
So.
Sag mal von mir aus technischer Sicht mal 2 Fragen. Die eine Frage ist, diese 75er Kühlgeräte, wenn die jetzt wirklich sehr, sehr gut beladen sind, wie ist da eure Kalkulation? Da ist ja auch richtig Gewicht drin dann in den Geräten. Du hast ja gesagt, ihr sprecht das mit der Möbelindustrie auch ab. Also ihr geht da wirklich auch gemeinsam mit der Möbelindustrie in die Entwicklung, die dann auch ganz klar zu euch sagt, ja, aber wir brauchen da einen doppelten Boden, wir brauchen eine Verstärkung, da denken wir dann dran. Oder macht die Füße möglichst weit nach außen, die Gerätefüße oder so. Also da seid ihr im Dialog, weil natürlich diese 15 Zentimeter mehr Breite und ein deutlich erhöhtes Gewicht natürlich mir so ein bisschen Respekt zumindest verschafft.
genau die Diskussion hatten wir mit der Küchenmöbelindustrie. Also du hast zwei gute Beispiele genannt, das Thema Positionierung der Füße. Die Füße versuchen wir in dem Fall halt möglichst an die Außenposition zu bringen, weil dadurch, dass das Gewicht möglichst am Rand der Bodenplatte ist. Mhm. Das zweite Thema halt auch die Stärke der Bodenplatte, dass tendenziell dann auch über die 19 mm Bodenplatte hinausgegangen wird, um da halt auch nochmal eine Sicherheit zu haben, dass das Gewicht des Gerätes auch definitiv durch die Bodenplatte gehalten wird. Wir sprechen bei so einem Gerät von ungefähr 20 Kilo mehr als so eine normale Kühlgefrierkombination in der 178er Nische hat. Natürlich, wie du so richtig gesagt hast, kommt dann halt noch das Gewicht der Beladung dazu, das tendenziell ja jetzt auch nochmal etwas höher ist.
Alles klar.
Ja. So, kommen wir doch mal zum Thema KI. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Oder wir kommen zum Thema Vernetzung. Das trifft es wahrscheinlich viel besser. Inwieweit ist denn heute die Vernetzung der Kühlgeräte sinnvoll? Was kann ich damit darstellen? Wo ist der Kundennutzen? Gibt's da was? Ich habe gehört, da gibt's was.
Also ich habe für mich immer den the most sexy case ist für mich eigentlich so ein klassischer Problemfall, der fast jeden von uns schon mal passiert ist. Habt ihr schon mal die Tür offen vergessen?
Klar. Ich natürlich nicht, aber andere Bewohner hier.
Ja, ja, klar. Andere Haushaltsmitglieder. Ja. Also ich hatte mal das Erlebnis, ich habe die Tür offen vergessen und das halt direkt bevor ich das Haus verlassen habe. Und als ich 8 Stunden später nach Hause kam, war natürlich die Überraschung. Da haben wir jetzt natürlich den großen Vorteil bei den neuen Geräten. Die liefern dir eine Notification, also du kriegst eine Nachricht. Achtung, du hast die Tür offen vergessen. Das ist so ein klassisches Thema, dass du jetzt mit vernetzten Kühlgeräten ohne Probleme beseitigen kannst. Das ist dir passiert. Du hast nochmal schnell was, bevor du aus dem Haus gehst, aus dem Kühlschrank genommen. Die Tür dann doch nicht richtig geschlossen. Das kannst du jetzt natürlich mit modernen Geräten mittlerweile vermeiden. Das Piepen, das dann 30 Sekunden später ertönt, wenn du bei der Tür draußen bist, nervt vielleicht die Nachbarn, aber wird im Zweifelsfall nicht mehr so den positiven Effekt haben.
Smart, klar. Also auch vielleicht der würde dann ja auch eine Fehlermeldung nur geben, wenn vielleicht das Gerät einen Defekt hat oder irgendwas anderes ist. Das ist ja diese Temperaturprüfung natürlich. Aber ich hatte jetzt auch gesehen, speziell auf den letzten Messen, die Dinger werden auch wirklich sehr intelligent. Sprich, Kamera im Kühlgerät. Ich kann also im Supermarkt stehen, kann in meinen Kühlschrank schauen und sagen, ach, es ist ja doch nur noch 1 Liter Milch da. Ich kaufe lieber noch 2. Wie weit seid ihr da? Und auch vielleicht mal, wie wird das schon genutzt?
Super spannendes Thema. Trifft mich insofern sehr stark, weil das war das Thema, das stammt noch aus meiner Innovationszeit, als ich zu Kühlgeräten gekommen bin. Wir haben damals die ersten Geräte in den Markt gebracht, 2015. Das Thema ist für mich das Thema der Zukunft. Im Moment gibt es noch eine große Challenge. Ich mach mal die Gegenfrage. Wenn du vor dem Kühlschrank stehst und reinschaust, wie viel siehst du denn von dem, was drinnen ist?
Zu wenig.
Weil vieles das beschreibt ja, die Challenge.
Genau, aber das ist ja das Problem. Die ganze Lagerhaltung. Das Schlimmste für mich ist ja, das ist für mich so eine Verschiebeverpackung, ist das Thema Tupper. Ne? Alles, was in Tupperdosen ist, siehst du ja gar nicht. Und du beschriftest es ja ehrlich gesagt auch nicht jedes Mal neu. Ist auch Blödsinn. Wie oft mache ich eine Tupperdose auf und schmeiß weg, was drin ist? Das heißt, du musst ja schon mal...
Transparente
Dosen. Du musst schon mal umsteigen. Also wir haben umgestellt auf Weggläser. Da kann ich zumindest sehen, was drin ist. Und da wird schon mal weniger weggeschmissen. Dennoch passiert es immer mal wieder. Aber wenn du jetzt über Kameras sprichst, eine Kamera kann ja durch eine Tupperdose auch nicht durchschauen, es sei denn, sie kann Röntgen.
Das ist genau die Limitierung. Also deswegen, ich sag, das ist in der aktuellen Konstellation, ist die Kamera noch ein bedingt hilfreicher Sensor. Das ist für mich so ein Zukunftsthema. Wie schaffen wir es denn in einem Kühlschrank auch ein Thema Storage Management, dass der dir wirklich sagen kann, was hast du denn gelagert? Wann musst du auch was verbrauchen? Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Lebensmittelverschwendung. Wie kriegst du denn so ein System hin? Und das ist kein reines Kamerathema, aber das ist so ein Thema, an dem wir zum Beispiel auch sehr stark arbeiten, über verschiedene Sensorik, da wirklich Lösungen zu bieten, wie du dieses Thema Lagerhaltung, Lebensmittelverschwendung nochmal für den Konsumenten optimieren kannst. Und ich sag's ganz ehrlich jetzt, mache ich jetzt keine Werbung für das Thema Kamera, aber im Moment ist eine Kamera einfach von ihren Fähigkeiten zu limitiert, weil du halt einfach diesen Blickwinkel in das gesamte Gerät nicht hinkriegst und eben die gleiche Limitierung, die ich habe, wenn ich vor dem Kühlschrank stehe und einfach reinschaue, die hat eine Kamera halt noch viel stärker.
Ja, also meine Frau sagt ja immer zu mir, wenn ich dir sage, die Butter ist im Kühlschrank, dann ist sie auch im Kühlschrank.
Wo soll sie sein? Im Kino, oder?
Ja, Männer übersehen sowas immer gerne. Männer haben ja den Blick für die Weite und die Frau wohnt in der Höhle, kennst die Geschichte ja. Das ist, ich glaube, damit das irgendwie mal marktgerecht funktioniert, aus meiner Sicht, brauchen wir da das KI dazu, weil die Kamera in Verbindung gegebenenfalls mit irgendwelchen RFID-Chips, die aber ja auch MHDs, Mindesthaltbarkeitsdaten, nicht abspeichern, sondern auch nur Artikelnummern bis jetzt, also zumindest ist ja die Lebensmittel, der Handel noch nicht so weit, wie immer, also ein Ding, das sicherlich sehr, sehr viel Potenzial hat, aber andersrum, Heimo, ich glaube auch, wenn muss der Nutzer auch ein bisschen mitspielen. Ich muss mein Gerät vielleicht auch kennen. Ich muss wissen, welche Perspektive hat die Kamera. Und wenn ich dann auch weiß, wie ich so ein bisschen einräume, dann glaube ich, ist die Kamera für mich, wäre sie eine gute Lösung, weil ich relativ technikaffin bin und dann auch genau wüsste, wo etwas stehen muss. Aber natürlich ist es schwer zu sehen, ist in dieser Klickdose jetzt Leberwurst drin oder nicht.
Na, ist Leberwurst drin? Und die zweite Frage ist, wie viel Leberwurst ist drin? Also das klassische Beispiel wieder, wenn du einen Haushalt mit Kindern hast, du hast zwar zwei Packungen Milch drinnen, aber beide sind offen und sind de facto leer, weil die Kinder halt beide aufgemacht haben und das wird halt auch eine Kamera nicht erkennen. Das heißt, wir hatten vor 5 Jahren ein großes Projekt, wo wir wirklich mit Konsumenten 4 Monate lang ein eigenes Team aufgestellt haben, das sich wirklich mit diesem Thema Lagerhaltung beschäftigt hat. Und was ist denn der Konsument bereit auch zu tun? Sascha, du hast es gerade beschrieben. Konsumenten wären ja auch bereit, bis zu einem gewissen Grad ihre Verhaltensweisen anzupassen. Das ist so ein Thema, das ist für mich, wie gesagt, nochmal, das ist ein Zukunftsthema. Die derzeitigen Lösungen haben einfach noch zu große Einschränkungen. Die Lösung an sich wird aber einfach eine Kombination aus Technik sein. Ich sage jetzt mal Sensoren, Gewichtssensoren. Ich habe eine Kamera, die optisch was erkennen kann. Und gewissen Ergänzungen, die der Konsument dann auch noch machen muss, dass der Konsument zum Beispiel gewisse Sachen dann auch nochmal selbst ergänzt oder gewisse Daten nochmal ergänzt. Was wir natürlich auch haben, sind ja Daten über die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Sowas können wir automatisiert einspielen, sowas können wir ergänzen. Mhm. Das gibt es alles. Das ist wirklich so ein Thema, das ich über die Jahre sehe. Das wird sich jetzt entwickeln, das wird Fahrt aufnehmen. Aber das ist ein klassisches Zukunftsthema, wenn ihr Kitchen of the Future habt. Das, glaube ich, wäre dann so ein Thema, was aus Sicht der Hausgeräte dann sehr stark reinkommen wird. Wie schaffe ich es denn wirklich, so ein Lagermanagement zu machen?
Lieber Heimo, metafähige Geräte soll es geben in Zukunft. Was hat man darunter zu verstehen?
Meta adressiert eigentlich so ein Problem. Gegenfrage, wie viele Apps hast du auf deinem Handy?
Ah, ich kann es nicht so richtig sagen. Viele?
Ja, ich habe sie alle. Hausgeräte-Apps, um es mal so zu sagen.
Meta ist letztendlich ein Industriestandard. Meta ermöglicht es, dass Geräte miteinander kommunizieren können und auf einer Basis sprechen können. Und für uns ist der große Vorteil, im Moment müssen wir jedes Gerät individuell noch auf Google oder Google Home oder Alexa integrieren. Mhm. Über den Meta-Standard ermöglicht es uns einfach Grundfunktionen automatisch schon über diese Tools wie Google, wie Alexa zu steuern. Und wir kommen nächstes Jahr mit dem ersten Geräten, unsere zuvor erwähnten XXL-Einbaugeräte für die 75 Zentimeter Nische, werden die ersten Geräte sein bei uns, die Meta-fähig sind. Und damit habe ich eben automatisiert schon die Möglichkeit, Geräte über andere Apps von der Grundfunktion zu steuern. Und das ist, glaube ich, der große Charme von diesen Industriestandards, dass ich eben nicht mehr für jede Funktion auf individuelle einzelne Lösungen angewiesen bin, sondern zentral meine Home-Connect-fähigen Geräte steuern kann.
Ja, wo du sagst Home-Connect. Jetzt ist es ja so, ich muss diese Home-Connect öffnen, muss die dann mit zum Beispiel jetzt meiner Alexa verbinden und so weiter. Und das erspart sich der Nutzer dann. Dann geht das sozusagen direkt in die
Integration. Diese Integration funktioniert dann wesentlich einfacher, weil ich sag mal so, die sprechen eine Sprache dann.
Ja, vollkommen klar. Ja, super. Das habe ich schon lang vermisst, weil ich glaube, ich bin natürlich mit Hausgeräten relativ breit und groß ausgestattet. Ich glaube, ich habe 5 Apps für meine Hausgeräte.
mein lieber Schwan.
Ja, aber hoffentlich die Bosch-App und die Siemens-App.
Ja, natürlich. Unter anderem aber.
So. Jetzt habe ich nochmal eine wichtige Frage. Es werden ja auch Fehler gemacht im Einbau, ne? Oder es gibt ja auch Reklamationen im Handel. Was ist die häufigste Reklamation bei Kühlgeräten?
Die häufigste Reklamation bei Kühlgeräten sind im Normalfall Geräuschthemen.
Ah, okay.
Geräuschthemen kommen aber, das hat auch wieder so ein bisschen eine Entwicklungsgeschichte von Geräten. Der alte Kühlschrank, den du zu Hause hattest, der ist schwarz-weiß gelaufen. Entweder ist er Vollgas gelaufen, da hat er mal richtig schön gebrummt oder du hast nichts gehört. Moderne Geräte sind viel effizienter ausgesteuert, das heißt, die laufen gar nicht mehr auf Volllast. Der erkennt ja, wie oft du die Tür aufgemacht hast, auch wieder intelligent gesteuert und läuft dann entsprechend in einem anderen Modi. Das heißt, der Konsument erkennt, der läuft öfter. Also die Geräte sind wesentlich leiser, als sie früher waren, aber er hat ein anderes Gebrauchsverhalten. Also er läuft öfter und das ist am Anfang für Konsumenten ungewohnt, weil sie glauben, ach, der läuft so oft, da ist ja ganz komisch gegenüber alten Geräten.
Verbraucht viel Strom.
Ja, aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Also durch diese wesentlich effizientere Aussteuerung, das ist wie mit einem Auto mit Vollgas fahren, das Auto braucht ja viel mehr. Wenn ich da jetzt natürlich immer konstant mit 80 km/h fahre, ja, ein Auto verbraucht dann viel weniger. Und das ist im Prinzip das gleiche Prinzip beim Kühlschrank. Das hat jetzt am Anfang zu relativ vielen Fragen geführt. Mittlerweile ist das halt auch ein relativ normales Verhalten. Wir haben auch wesentlich mehr Informationen drüber im Netz. Also, liebe Konsumenten, wenn euch das auffällt, das ist ein positives Zeichen, weil die Geräte dadurch wesentlich effizienter ausgesteuert sind.
Und von mir noch ein Satz, weil das ist natürlich auch was bei mir immer mal landet. Durch die Änderung der Kühlmittel. Wir wollen ja dieses FCKW nicht mehr, aber wir müssen uns auch keine Gedanken darüber machen. Bei der Entwicklung dieser Kühlgeräte hat man sich einfach das beste Kühlmittel rausgesucht. Und das waren diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Die Kühlmittel, die jetzt verwendet werden, haben, sonst berichtige mich bitte, geringfügig schlechtere Eigenschaften, die ihr durch viel Effizienz und viel Entwicklungsarbeit, sag ich mal, auf den besten Standard, der zu erreichen ist, hinbekommt. Aber die Geräuschentwicklung ist dann auch gegebenenfalls mal eine andere. Diese sogenannten Einspritzgeräusche nennt man die ja gelegentlich, womit der Nutzer einfach dann, ich nenne es mal, leben muss. Also es ist ein hoher Aufwand bei euch sicherlich in der Entwicklung, natürlich die Geräte so leise wie möglich zu bekommen. Aber im Betrieb lassen sich nun mal Geräusche bei einem mechanischen Gerät nicht vermeiden. Das mal so an die Nutzer.
Aber da muss ich relativieren jetzt die neuen Geräte. Also wir haben jetzt gerade unsere neue Single-Door-Serie rausgebracht. Da sind wir mittlerweile bei Geräuschen von unter 30 Dezibel. Das ist dann wirklich flüsterleise, hätte ich mal formuliert. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, womit wir in den letzten Jahren Riesenfortschritte gemacht haben. Der Motor, sprich der Kompressor, der in den Kühlgeräten ist, die werden immer effizienter. Die Aussteuerung, die wir eben mit Software hinterlegen, wird immer besser. Das heißt, wir sind mittlerweile in Geräuschen, die sind 5-6 Dezibel unter dem, was man eigentlich in der Vergangenheit bei Geräten gehabt hat. Also das merkt dann auch der Konsument, aber im Zweifelsfall vielleicht ein etwas anderes Geräuschverhalten, aber absolut wesentlich leiser.
Okay. Eine super Geräuschentwicklung kann ich natürlich erzeugen, wenn ich so ein Gerät tipptopp einpacke. Das Gerät hat ja folgende Funktion: innen ist es kalt und hinten ist es warm. Und wenn ich hinten nicht eine ausreichende Belüftung darstelle, ist das Gerät ja ständig am Rödeln, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ist natürlich ein Montagefehler, solche Themen sieht man immer wieder in irgendwelchen Foren oder Sascha ist mit Sicherheit auch als Gutachter immer wieder da eingeladen zu solchen Themen. Und ihr von der BSH habt mit Sicherheit auch im Kundendienst immer wieder diesen Fall, wo es dann heißt, ja, der Kühlschrank, der funktioniert nicht richtig, dann kommt ihr dahin und die Abluft oben, diese Zirkulation, Luftzirkulation wurde nicht hergestellt. Ich vermute, das ist ein immer wieder auftretendes Problem, oder?
Ja, wir haben die grundsätzliche Anforderung, dass wir eine B- und Endlüfte von 200 Quadratzentimeter im Querschnitt benötigen. Ja. Ist zum Beispiel dann auch analog, wie es zum Beispiel einen Ofen haben muss. Und das erfordert halt, wenn ich jetzt so eine 60 Zentimeter Nischenbreite nehme, dann muss ich irgendwo zwischen 3 und 4 Zentimeter Rückwandabstand haben und muss halt auch im vorderen Bereich, mittlerweile bei vielen modernen, schönen Küchen ja, ich versuche ja auch möglichst keinen Grillrost mehr unten zu haben, um eine Belüftung zu haben, sondern durch abgesenkte Türen, eine Hinterlüftung dann hinter der Türen. Ich muss halt immer sicherstellen, dass über den gesamten Querschnitt von Eintritt der Luft bis Austritt der Luft oben dieser Belüftungsquerschnitt von 200 Quadratzentimeter sichergestellt ist, damit ich einfach eine saubere Luftzirkulation habe. Das ist so, glaube ich, im Einbau eine der größten Challenges, gerade bei modernen Küchen, wo ich halt wirklich versuche, vorne die Türen möglichst nach unten zu setzen, deckenhohe Installationen, das dann sicherzustellen.
Mich würde noch interessieren, wenn wir jetzt speziell über die BSH sprechen, was ist der Grund für ein BSH-Kühlgerät? Was sind eure Vertrauenspunkte irgendwo? Was macht die BSH aus in der Entwicklung Kühlgeräte?
Ja, ich habe da mal so den Rahmen schon mal, wir sind auch wirklich das klassische europäische Unternehmen, engineered und entwickelt in Deutschland im Schwerpunkt und in Europa. Wir haben als von den neuen Geräten bei Einbau über unsere große Range jetzt speziell das Thema Frische als absolutes Schwerpunktthema, um den Konsumenten optimale Lagermöglichkeiten zu bieten mit VitaFresh-Systemen bei Bosch oder HyperFresh-Systemen bei Siemens. Die French-Door-Geräte mit dem 5-Kilo-Eisspender haben natürlich den Vorteil, dass du bei der größten Party auch nicht mit warmen Getränken aufwarten musst, sondern immer die optimal gekühlten Getränke hast. Und gerade dieses French-Door-Thema haben wir die letzten Jahre sehr stark bespielt und haben da jetzt eine tolle Range, die dem Konsumenten auch wirklich wunderschöne Produkte mit wieder den optimalen Kühllagermöglichkeiten bieten und eben, wie gesagt, das Add-on für die Küche mit einem Eiswasserspender. Ganz großes Fokusthema Energieeffizienz, dem Konsumenten entsprechend dann halt auch unterschiedliche Energieeffizienzen zu bieten, je nachdem, welcher Anspruch da auch in diesem Bereich hält. Wir kommen jetzt gerade mit dem A-10-Gerät im freistehenden Bereich. Wir haben beim Einbau Kühl-Gefrier-Kombinationen jetzt mittlerweile bis auf B-Geräte herunter. Das sind jetzt dann wirklich, gerade wenn man sich den Ersatz von Geräten ansieht, da sprechen wir dann wirklich von Stromersparnissen von 100 bis 150 Kilowattstunden. Also das ist dann auch wirklich etwas, was sich beim Ersatz eines alten Gerätes in der Brieftasche relativ schnell widerspiegelt.
So, ich würde sagen, ihr Lieben, wir haben die Welt des Kühlens umfangreich umrundet. Falls es da irgendwelche Einwände gibt, bitte jetzt den Finger heben. Ich sehe keinen Finger, alles gut, alles fein. Heimo, du hast gesagt, viel Eis, viel Party, kalte Getränke und so weiter. Wir kommen zu unserer Party-Playlist. Wie sieht's denn aus? Hast du zwei Titel vorbereitet? Die besten Feten finden in der Küche statt. Wichtig ist dabei, Life is schon drauf. Du bist ja aus Österreich. Den kannst du dir schon mal nicht mehr wünschen. Und mittlerweile ist sogar Matthias Reim verdammt, ich lieb dich auf der Playlist. Kannst du schon mal nicht mehr aussuchen.
Das ist euch durchgerutscht, oder wie?
Ja, leider.
Naja. So. Hast du was?
Aber ich würde nach Österreich gehen, also das muss ich ja schon machen. Klassiker, Fendrich, Strada del Sole.
Wir wussten es. Gérard,
wir haben drüber gesprochen.
Fast gewettet. Wir haben gesagt, der kommt mit Fendrich, aber klasse.
Also ich hätte euch schon noch eine Exoten auch anbieten können, aber wie gängig muss denn eure Playlist sein?
So wie sie dir gefällt.
So wie sie dir gefällt.
Da machen wir jetzt mal was ganz Exotisches noch aus Österreich. Matacoustics.
Okay, ist das schon die Band?
Das ist
eine
Band und der Titel einfach mehr geschmust. Ich schreibe euch dann den Titel.
Ja, schön.
Sehr schön. Ja, drauf auf die Playlist. Die Playlist
findet ihr. Das ist Dialektrock mit klassischen Instrumenten, aber ja. Hat was.
Klasse.
Ja, gut.
Ist doch mal was auch auflockert.
Mal was anderes
sicherlich.
Für euch.
Ja, sind wir gespannt.
Wir haben auch schon zwei holländische Titel drauf. Also insofern, ne? Gedenk ist, glaube ich, auch schon drauf, oder?
Ja, und da kommen noch mehr. Pass mal auf.
Ja. Also insofern, wir internationalisieren uns da.
Ja. So, jetzt haben wir ganz vergessen, wir sind gleich zur Party-Playlist übergegangen. Wie sieht denn deine Küche aus, mein lieber Heimo? Ein ganz kurzer Abriss. Was passiert bei dir in der Küche? Kochst du selber? Habt ihr ein Familienkochbuch? Wird bei euch alles über KI gelöst? Oder wie läuft, oder gibt's nur TK? Weil du bist ja für Kühlen zuständig.
Nee, natürlich wird da auch viel frisch gekocht. Ich koche auch selber sehr viel und koche auch selber sehr gerne. Versuche mich auch immer wieder an klassischen österreichischen Gerichten, was so meine Eltern irgendwo mal mitgeben, wieder von meiner Mutter, die mir dann mal wieder sagt, ja, das könntest du doch auch mal probieren. Also da versuche ich schon auch immer wieder mal neue Aspekte dann für die Kinder reinzubringen, was es dann zum Essen gibt. Von der Küche selbst eher so der moderne Look, Betonoptik mit Schwarz, schwarze Arbeitsplatte, schwarze Griffe. Also so die klassische, moderne, trendige Küche. Und auch ich habe einen 178er Vollraumkühler mit Gefrierfach. Also ähnlich wie du es beschrieben hast, Gerard. Auch ich möchte nicht für alles immer in den Keller gehen, wo dann der Gefrierer steht. Hab dann auch so ein kleines Gefrierfach für die alltäglichen Sachen, die man benötigt, Kräuter und was auch immer. Aber in der Küche, also offene Küche, da der Durchlaufraum, da ist immer viel los und da ist die Action auch untertags.
Sehr schön. Ja, dann würde ich doch mal sagen, ganz, ganz, ganz lieben Dank, lieber Heimo, dass du da warst. Das hat Spaß gemacht. Ich habe wieder viel dazugelernt. Ich habe tatsächlich jetzt auch dazugelernt, dass die Gurke nicht unten in das Biofach gehört. Die nehmen wir jetzt
wussten
raus.
Wussten wir beide nicht, oder?
Und ich habe mir mal sagen lassen, dass je feuchter die Gemüsearten sind oder je feuchter eben das Gut ist, was da reingelegt wird, desto mehr Feuchtigkeit legt sich natürlich auch innerhalb dieses Raumes ab. Und ich habe mich immer gewundert, warum da ständig Pfützen stehen. Jetzt weiß ich, wo die herkommen.
Ja, dafür gibt's dann die Reglerklappen, die du öffnen musst, damit die Feuchtigkeit auch entweichen kann. Also das heißt, die Feuchtigkeit, die im Kühlschrank ist, die kommt von außen. Die gibst du mit deinen gekauften Lebensmitteln rein, die gibst du beim Türöffnen rein. Die muss dann auch nochmal weg.
Jetzt muss ich das nur noch meiner Frau verkaufen. Als ich der damals gesagt habe, dass die Tomaten nicht im Kühlschrank gehören, das war schon fast ein Scheidungsgrund. Aber es funktioniert mittlerweile. Super. Ja, dann würde ich mal sagen, lieber Heimo, alles Gute. Wir verabschieden uns fröhlich. Sascha, hast du noch was beizutragen?
Nein. Heimo, vielen lieben Dank. Eine sehr, sehr kurzweilige, launige Folge. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass auch ich immer noch was mitnehme. Einfach mal neben der Spur hören. Und wenn es nur die Gurke war. Vielen lieben Dank und liebe Grüße nach München.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit und für diesen spannenden Podcast. Hat riesig viel Spaß gemacht und gerne mal wieder.
Sehr schön. Also, alles Gute, mein Lieber. Ihr lieben Küchenliebenden, vielen Dank, dass ihr wieder Zeit mit uns verbracht habt. Lasst uns ein Abo da. Wir freuen uns über Zuschriften. Meldet euch gern. Die nächste Folge, wie gesagt, wenn ihr ein Abo habt, bekommt ihr eine Nachricht. Viele Grüße aus Bayern. Ciao, ciao.
Viele Grüße aus dem Norden. Ciao.
Tschüss, servus.
Und? Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Diese Sonderfolge wurde exklusiv von der BSH Hausgeräte GmbH unterstützt.